Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 17. März 2025. Weltwoche Daily ist der größte und reichweitenstärkste Polit-Podcast der Schweiz mit internationaler Ausstrahlung vor allem, aber nicht nur im deutschsprachigen Raum Europas. Wir haben ja auch viele englische Sendungen, also auf Englisch aufgezeichnet, und ich habe festgestellt, dass wir auch schon in den Vereinigten Staaten und in der englischsprachigen Welt auf großes Echo stoßen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, vielen herzlichen Dank auch für Ihr Mitwirken mit Rat und Tat, mit Kritik und Zuschriften. Helfen Sie uns immer wieder besser zu werden. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Zitat: Silber ist günstig bewertet, darum werde ich mehr davon kaufen. Zitat Ende. Dies sagte kürzlich der Kultinvestor Jim Rogers, der Mann, der sich mit 37 Jahren zur Ruhe setzte, weil er so viel verdient hatte. Fakt ist, während der Goldpreis von Rekord zu Rekord jagt, liegt der Silberpreis weit unter seinem letzten Hoch. Dabei wächst der Silberhunger weltweit. Schon 70% des Silbers gehen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Silbernachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen, denn in jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber. Wie kann man vom Potenzial des Silbers profitieren? Mit einem S-Deposito der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch. Ich wiederhole, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Schweiz ist interessant. Die Schweiz ist eines der faszinierendsten Länder überhaupt. Ein politisches Naturwunder, ein Wunderwerk der politischen Evolution, so etwas wie die Schweiz, gibt es nur einmal auf der Welt, denn die Schweiz ist aufgebaut auf der am stärksten ausgebauten Demokratie überhaupt. In der Schweiz finden mehr demokratische Abstimmungen und Wahlen statt als in allen anderen Ländern. Also wenn Sie da die Vergleiche nehmen, Vereinigte Staaten, Bundesrepublik Deutschland, nehmen Sie, wen Sie wollen. Die Bundesrepublik im Moment kein besonders leuchtendes Beispiel für Demokratie, aber die Schweiz ragt da heraus, weil wir die direkte Demokratie haben. Und dank der direkten Demokratie haben wir hier auch immer noch, obwohl auch das wird versucht einzuschränken, haben wir immer noch offenere Diskussionen. Und vor allem ist die Bevölkerung, ist der demokratische Souverän eine viel verlässlichere Kompassnadel der politischen Richtungen und auch der politischen Probleme, als dies andere Systeme sind. In einer Despotie, in einer Diktatur hängt ja alles vom Diktator ab. Auch wenn das ein Genie ist, das mag es ja geben. Es gab auch schon sehr kluge Diktatoren, wenn ich da an einen Friedrich II. Beispielsweise denke, den König von Preußen, der wird ja gelobt, auch in der Geschichtsschreibung, für viele seiner weitsichtigen Maßnahmen. Aber wenn eben alles nur von einem abhängt, dann ist eben auch das genialste Genie nicht genial genug, um die Schwarmintelligenz, um die natürliche Schwarmintelligenz der Bevölkerung zu übertrumpfen. Und das sehen Sie eben auch in den repräsentativen Systemen, die sich immer mehr abschotten. Und jetzt, wenn wir die Europäische Union betrachten, diese repräsentativen Systeme führen geradezu einen Krieg im Moment. Ich glaube, man muss das in dieser Drastik ausdrücken. Die führen einen Krieg gegen die Bevölkerung. Wir kommen dann in der internationalen Ausgabe auf das zu sprechen, was da in Deutschland passiert. Das ist ja eine fürchterliche Abzockerei durch diese politische Klasse, die die Deutschen da sprichwörtlich, buchstäblich über den Tisch zieht. Der Wähler wird über den Tisch gezogen von diesen Politikern, die einfach alles machen, um sich die Macht zu sichern und die damit verbundenen Vorteile. Das ist eine Klasspolitik, die nicht mehr die Interessen des Landes, die Interessen der Bevölkerung im Auge hat, sondern die haben nur noch ihre eigenen persönlichen, ihre Ego-Interessen da im Auge. Die Schweiz also mit der direkten Demokratie, mit der Unabhängigkeit steht sie besser da. Und wir haben im Moment deshalb auch eine ganze Reihe von sehr intensiven Debatten. Für mich ist die wichtigste die Diskussion um die Neutralität. Leider sind da die Freisinnigen und damit verbunden natürlich auch ihre publizistischen Organe, allem voran die Neue Zürcher Zeitung, sind in meinen Augen komplett auf dem Holzweg. Sie möchten die Neutralität verwässern, sie möchten, wie sie sagen, die Neutralität öffnen, sie möchten, dass die Schweiz enger mit der NATO kooperiert, dass die Schweiz in Verteidigungsgemeinschaften, wie es heißt, sich einbindet. Und das ist ein Verstoß gegen die klassischen Auffassungen der schweizerischen Neutralität, die eben besagen, mischt euch nicht in fremde Händel ein, also haltet euch fern aus Kriegen anderer, seid da keine Kriegspartei, neutral, man ergreift nicht Partei, man ist eben neutral, keins von beidem, aber eben auch in Friedenszeiten, ja nicht in Bündnisse einsteigen, die einen zur Kriegspartei machen können. Und hier liegt natürlich die große Gefährlichkeit und ich streiche das heraus, weil Sie in den Schweizer Medien mit Ausnahme der Weltwoche nur diese Sicht lesen. Da wird Ihnen gewissermaßen in einer Art täglichen Hirnwäsche immer wieder verklickert, dass eine schweizerische Neutralität und Annäherungen an die NATO notwendig seien. Zum Beispiel am letzten Samstag schreibt die Neue Zürcher Zeitung in ihrem grossen Leitartikel einmal mehr, die Schweiz müsse sich militärisch vernetzen, man müsse Kooperationen machen, weil sonst die Verteidigungsfähigkeit nicht gewährleistet sei. Und hier liegt ein folgenschwerer Denkfehler vor. Zuerst muss die Schweiz ihre eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Die Schweiz braucht eine Armee, und zwar eine eigene, keine fremde Armee. Das ist entscheidend. Und keine Kooperation in Friedenszeiten. Nichts, was die Verdachtsmomente in Richtung Parteinahme, in Richtung Bündnismitgliedschaft verstärken könnte. Das würde die Glaubwürdigkeit der Neutralität ganz massiv beschädigen. Das sehen wir ja jetzt, da die Schweiz beispielsweise von den Russen als passives NATO-Mitglied mehr oder weniger wahrgenommen wird, obwohl wir uns ja militärisch gar nicht beteiligen, abgesehen von einigen Übungen, die man da leichtsinnigerweise, fälschlicherweise vom Bundesrat her angestrebt hat, abgesehen von diesem Partnership for Peace, von dieser Partnerschaft für den Frieden, die immer ein Fehler war, die auch von der SVP immer bekämpft worden ist, mit einigen Ausnahmen. Aber hier liegt ein Denkfehler vor. Die NZZ verwechselt zwei Dinge. Sie verwechselt die Situation des direkten Angriffs auf die Schweiz mit einer allgemeinen Konfliktlage. Wenn die Schweiz direkt angegriffen wird, und zwar nicht in der Ukraine, da wird ja behauptet, das ist ja auch Irreführung des Publikums, Manipulation, Hirnwäsche, man sagt, das sei ein Angriff auch auf die Schweiz, das ist dummes Zeug. Nein, die Ukraine ist angegriffen worden, nachdem die Ukraine selber Teile ihrer Bevölkerung angegriffen hat, ein Bürgerkrieg, der dann eskaliert hat. Das ist die Situation, wie sie bei uns ja auch überhaupt nicht richtig und umfassend diskutiert worden ist. Nein, die Schweiz wird nicht in der Ukraine verteidigt und die Schweiz wird auch nicht in der Ukraine angegriffen. Wenn aber die Schweiz tatsächlich angegriffen wird oder wenn ein Angriff auf die Schweiz unmittelbar bevorsteht, ein militärischer, dann ist sie nicht mehr an die Neutralität gebunden. Und dann kann sie, sofern die anderen einwilligen, kann sie natürlich Verteidigungsbündnisse eingehen. Und so eine Politik, die natürlich eine anspruchsvolle Politik ist, muss glaubwürdig gemacht werden. Und das, was jetzt passiert, ist eben komplett unglaubwürdig, weil die Protagonisten, zum Beispiel der jetzt dann bald abtretende oder Ende Jahr abtretende Armeechef oder die frühere Rüstungs- bzw. Wehrministerin, die Viola Ammert, die haben eben diese Verbindungen, diese Zusammenarbeit auch zu einem Zeitpunkt forcieren wollen, da die Schweiz direkt gar nicht angegriffen wird. Und das geht überhaupt nicht. Das ist ein Verstoß gegen die Neutralität. Ich bringe noch ganz kurz ein historisches Beispiel, um das zu veranschaulichen. Im Zweiten Weltkrieg hat der damalige Oberbefehlshaber unserer Armee, der General Guison, der hat natürlich auch Planspiele gemacht, was passiert, wenn die Deutschen in die Schweiz einmarschieren. Und er hat dann heimlich Gespräche geführt mit den Franzosen, ob man helfen könnte, ob man da irgendeine Art von Verteidigungsfront gemeinsam aufbauen könnte für den Fall, dass die Deutschen die Schweiz angreifen. Das hat er aber im Geheimen getan. Und das ist dann herausgekommen, wurde aber damals von der Schweizer Öffentlichkeit und auch in der Politik als möglicher Verstoß gegen die Neutralität gewertet. Also selbst das heimliche, in einer sehr extremen Notlage vollzogene Gespräch zwischen der schweizerischen Armeeführung und den Franzosen hat zu einer hochakuten und alarmierten Neutralitätsdiskussion geführt. Und inzwischen sind wir da völlig verblendet, sind vor allem die bürgerlichen, die freisinnig bürgerlichen Kreise hier auf einem Irrweg meines Erachtens. Wir müssen zurück zur umfassenden, immerwährenden und bewaffneten Neutralität, das heißt zu einer glaubwürdigen Neutralität in Friedens- und in Kriegszeiten. Und das heißt sicherlich keine Zusammenarbeit, keine Partnerschaft mit der NATO oder mit anderen Militärbündnissen. Wir könnten ja auch nicht mit den Chinesen oder mit den Russen irgendwelche militärischen Verbandelungen ansteuern. Das wäre absolut undenkbar aus Sicht der schweizerischen Sicherheitspolitik. Ein ganz wichtiger Punkt, ich wollte eigentlich nicht so lange darüber sprechen, aber ich habe es jetzt trotzdem sozusagen unfreiwillig getan, weil das nach wie vor ein grosses Thema ist. Was sind die Nachrichten, was sind die Schlagzeilen? Einen Bundesrat Dettling wird es nie geben, sagt der SVP-Chef. SVP-Präsident Marcel Dettling schließt eine Kandidatur als Bundesrat aus und er sagt, warum der neue Bundesrat Martin Pfister für die typische Wischiwaschi-Politik der Mitte stehe. Ja, es geht ja noch weiter. Das Parlament hat sich doch unglaubwürdig gemacht mit der Wahl dieses Kandidaten und der Nichtwahl des Mitte-Kandidaten Markus Ritter, der mit einem Führungsanspruch und einer beherzten Attitüde aufgetreten ist. Und für mich zeigt das einfach, dass dieses Parlament zwar immer so tut, als herrsche da ein Ausnahmezustand und verschärfter Führungsbedarf, gerade in diesem VBS, in diesem Verteidigungsdepartement, aber wenn man entsprechend handeln könnte, dann entscheidet man sich dagegen. Der Ständerat hat einen Vorstoß von SVP-Ständerat Jakob Stark angenommen. Dieser will die Löhne bei Bankern stark einschränken. Der Bundesrat hat sich zuvor dagegen ausgesprochen. Ja, das ist kein starker Vorstoß von Jakob Stark gewesen. Oder man könnte sagen, Jakob Stark sitzt ja im Verwaltungsrat des Energiekonzerns Axpo. Das war ein Schwachstromvorstoß von Jakob Stark. Übrigens auch stümperhaft formuliert. Man muss das in dieser Drastik formulieren. Jakob Stark hat im Grunde einen Pauschallohndeckel für die ganze Bankbranche gefordert, so als ob die Ständeräte und die Politiker beurteilen könnten, wie viel denn ein Bank-CEO zu verdienen habe. Das ist komplett irregeleitet. In der SVP hat er keine Chance mit diesem Vorstoß. Ich glaube, er hat sich nicht einmal getraut, das vor der Fraktion hier zur Sprache zu bringen. Aber der Ständerat ist ihm da populistisch auf den Leim gekrochen. Nein, die Politik hat nicht die Löhne festzulegen im privaten Sektor. Wo man allerdings diskutieren kann, ist bei Regulierungen, die Too-Big-to-Fail-Banken betreffen, die also zu groß zum Scheitern sind, wo sie faktisch eine implizite Staatsgarantie haben. Da ist durchaus die Diskussion berechtigt. Was bedeutet das für die Löhne, wenn ein Unternehmen eben mit einem Fuß oder mit einem halben Fuß gar nicht mehr so richtig im öffentlichen Sektor drinsteht? Da ist die Diskussion berechtigt, aber in dieser Form ist das natürlich komplett daneben, ist es komplett verfehlt. Und man kann nur den Kopf schütteln, dass da diese Stark-Vorlage angenommen worden ist. Bei Jakob Stark kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe es gesagt, er ist Verwaltungsrat bei der Axpo. Und die Axpo musste ja vom Staat gerettet werden. Und trotzdem haben sich die Leute des Managements gigantische Boni gegeben. Also bevor sich da der Jakob Stark mit einer Schwachstromvorlage mit den Banken beschäftigt, sollte er sich vielleicht mit der Axpo beschäftigen. Da gäbe es, glaube ich, genügend Themen, die man behandeln könnte. Das wird dann auch entsprechend in den Zeitungen ziemlich kritisch gewertet, was da der SVPler ausgebrütet hat. Der lange Arm Trumps reicht bis nach Zürich. Neue US-Administration befragt die ETH zu Gender-Themen und Klimaaktivismus. Ich finde das beelendend. Ich meine, es ist ja gut, es ist richtig, dass wenigstens die Amerikaner Druck machen auf unsere Hochschulen, wenn sie sich da ideologisch, gendermäßig und klimaaktivistisch verrannt haben. Aber warum um Himmels Willen, sind wir Schweizer nicht in der Lage dazu, hier selber aufzuräumen? Warum muss das jetzt wieder ein Donald Trump, warum muss das eine amerikanische Administration machen? Das ist sehr, sehr bedauerlich. Die Armee abschaffen. Seiler Graf findet, das gehöre aus dem SP-Programm gestrichen. Sicherheitspolitik nach dem Trump-Schock. Die Sozialdemokraten fordern seit 2010 eine Schweiz ohne Armee. Mehrere SP-Sicherheitspolitiker sagen nun, es brauche eine Korrektur. Und sie haben recht, denn die Sozialdemokraten haben ja ihre Teilnahme am Bundesrat nicht zuletzt dadurch sichergestellt, dass sie in der Schweiz des Kalten Kriegs gesagt haben, wir stehen für eine Landesverteidigung, wir sind nicht mehr gegen die Armee. Wir haben dieses sozialistische Postulat aufgegeben, aber die SP-Führung, wie wir sie heute haben, die ist natürlich zutiefst sozialistisch. Und darum haben sie 2010 dieses Postulat hier wieder ins Parteiprogramm genommen, die Schweizer Armee abzuschaffen, was natürlich die ganze Unglaubwürdigkeit dieser Partei zeigt in den Diskussionen jetzt um den Ukraine-Krieg. Da haben sich ja die Präsidenten Wermuth und Meyer ganz mächtig aufgeplustert da und nach vorne gedrängt, um ihre moralisierenden Tiraden abzufeuern gegen alles Mögliche. Aber dahinter steht rein absolut überhaupt gar nichts. Ein völlig verwahrlostes Denken, denn wenn man sich schon international gewissermaßen hier aufspielen möchte, der Zwerg, der sich moralisierend zum Scheinriesen da aufdröhnt, ja, dann stehen sie ja komplett im luftleeren Raum, wenn sie gleichzeitig alles bekämpfen, was die Verteidigungsfähigkeit des eigenen Landes betrifft. Also richtigerweise stehen jetzt da endlich, viel zu spät, könnte man sagen, diese SP-Politiker selber auf die Barrikaden gegen ihre eigene Parteileitung. Interessant, auch das hier hat in der Wochenendpresse nicht die größte Beachtung gefunden, aber es gibt da einen Vorstoß der FDP, der Freisinnigen, beim Thema Zuwanderung. Die SVP hat ja großen Erfolg mit ihrer 10-Millionen-Initiative, mit ihrer Begrenzungsinitiative, einmal mehr, weil natürlich der ursprüngliche Volksentscheid zur Begrenzung der Masseneinwanderung, die Masseneinwanderungsinitiative, die ist ja 2016 sabotiert, nicht umgesetzt worden vom National- und Ständerat, vom Parlament, obwohl Volk und Stände sich dafür ausgesprochen haben. Man hat hier einfach einen Verfassungsartikel gekübelt, man hat den einfach nicht umgesetzt, man hat das nicht wollen, man hat einen heimlichen, einen stillen kleinen Staatsstreich da veranstaltet im Dezember 2016. Die SVP hat nachgelegt, hat hier Erfolg gehabt, man wird darüber abstimmen. Und jetzt kommt die FDP mit einem Gegenvorschlag. Und interessanterweise ist dieser Gegenvorschlag vom absoluten Neuroturbo Simon Michel, dem Unternehmer, lanciert worden. Also Simon Michel, der sich dafür einsetzt, dass sich die Schweiz der Europäischen Union unterwirft, auch und gerade im Bereich der Personenfreizügigkeit. Und jetzt kommt er, also wirklich mit einem Schlangenölverkäufervorstoß, und sagt, ja, wir könnten ja als Gegenvorschlag, weil er gemerkt hat, oder, dass das natürlich ein grosses Thema ist und das könnte seine ganzen EU-Unterwerfungspläne, die er aus unternehmerischer Eigeninteressenssicht hier bringt, weil seine Firma entsprechende Vorlieben hat da bezüglich solcher institutioneller Verbandelung. Jetzt hat er gesagt, ja, jetzt könnte man es ja so machen, dass jeder, der aus der EU in die Schweiz kommt und hier arbeitet, während eines bestimmten Zeitraums, was sagt er hier, für die Dauer von 11 Jahren, eine Abgabe von 3% auf dem Einkommen errichten sollte. Da denkt man jetzt bei oberflächlicher Betrachtung, das ist aber auch noch eine scharfe Sache, ist doch noch gut von den Freisinnigen, dass sie auch endlich etwas unternehmen wollen gegen diese Massenzuwanderung. Aber aufgepasst, meine Damen und Herren, das ist Katzengold, was ihnen da aufgeschwatzt werden soll. Das ist eben Schlangenöl denn der Simon Michel weiß ganz genau, dass dieser Vorschlag natürlich überhaupt nicht kompatibel, nicht verträglich ist mit der Personenfreizügigkeit, die er sonst ja in den Himmel hochjubelt und vor allem auch mit diesen Verträgen, die die Schweiz mit der Europäischen Union abgeschlossen hat, beziehungsweise die Schweiz mit der, die offizielle Schweiz mit der EU in Zukunft abschließen möchte. Also hier macht er etwas, von dem er weiß, dass es niemals umgesetzt werden kann, einfach mit dem Ziel, ihnen Sand in die Augen zu streuen, damit er seine EU-Unterwerfung durchbringt. Also aufgepasst vor den Schlangenölverkäufern in der Schweizer Politik. Coup für die Schweiz. USA empfangen oberste Wirtschaftsdiplomatin. Wichtige Gespräche. SECO-Chefin Helen Budliger Artieda reist bereits nächste Woche nach Washington für ein Treffen mit Trumps Beamten. Die Staatssekretärin muss nichts Geringeres als einen Handelskrieg verhindern. Und ich sage Ihnen, die Regierung Trump ist nicht gegen die Schweiz. Ich habe das ja selber gesehen. Wir haben noch Gespräche geführt, als ich im Nationalrat saß mit dem damaligen Botschafter Ed McMullen. Wir sind von der SVP zu ihm gegangen, hatten hervorragende Diskussionen und wir haben uns bemüht, einen Freihandelsvertrag hinzukriegen mit den USA. Natürlich war für die USA die Landwirtschaft ein heikles Thema, aber wir haben den Amerikanern gesagt, wisst ihr, die Landwirtschaft, das ist für die Schweiz eine kriegswichtige Industrie. Das ist wie für euch Aluminium und Stahl. Wenn ihr Kriege führt, wollt ihr eure Flugzeugträger nicht bei den Chinesen kaufen. Und wenn um uns herum die Europäer durchdrehen und wieder einmal Krieg ist, dann können wir unsere Nahrungsmittel ja nicht im Ausland holen. Dann wird die Schweiz verhungern. Also brauchen wir eine starke Landwirtschaft. Aber die Schweiz ist eben zu klein, um da mitzuhalten bei diesem Preisdumping, bei diesem brutalen Wettbewerb, den natürlich diese viel größeren Landwirtschafts-Volkswirtschaften zustande bringen. Deshalb müssen wir hier staatlich stützen, damit wir eine solche Industrie überhaupt haben. Das ist genau das Gleiche, die gleiche Ausnahme mit der gleichen Überlegung, wie ihr das beim Stahl und beim Aluminium habt. Und man ist da relativ weit gekommen in diesen Diskussionen damals, aber eben durch die nicht mehr Wiederwahl von Donald Trump ist das Ganze dann in sich zusammengestürzt. Aber mein entscheidender Punkt hier ist, lassen Sie sich nicht einreden, dass Trump ein Gegner der Schweiz sei. Das ist er nicht und seine Leute sind es auch nicht. Uli Schmezer probt im Nationalrat bereits den Aufstand. Der SP-Nationalrat, der möchte Sammelklagen einführen, also nach amerikanischem Muster, dass Anwälte damit Unsummen irgendwelche Dinge einklagen können. Das halte ich für einen Riesenfehler, aber vor allem finde ich sehr gut, was auch vor diesem Hintergrund SVP-Nationalrat Glarner hier eingebracht hat. Er hat nämlich gesagt, dass Angestellte des Schweizer Fernsehens und Radios zuerst einmal ins Abklingbecken gehen sollen für, glaube ich, 3 Jahre, bevor sie für ein öffentliches Amt kandidieren dürfen. Und das stimmt, das ist richtig. Andreas Glarner hat hier einmal mehr einen politischen Volltreffer, eine Punktlandung geschafft. Denn tatsächlich ist doch das Fernsehen ein unglaublicher Steigbügelhalter, auch für diese Moderatoren. Wir haben es gesehen bei Matthias Sebischer, jetzt bei Uli Schmezer. Die kommen dann rein, weil natürlich das Fernsehen ihnen eine derartige Bühne geschaffen hat. Und das Fernsehen ist ja auch eine halbstaatliche, quasi-staatliche, zwangsgebührenfinanzierte Institution, ein gewolltes Fastmonopol da im öffentlichen Raum. Und deshalb ist diese Forderung von Andreas Glarner aus meiner Sicht unbedingt zu begrüßen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Jetzt dann gleich das internationale Programm. Ich hoffe, Sie sind dann auch da dabei.